In der heutigen Folge geht es um das Thema Vertrauen im Führungskontext. Zu Gast ist Karin Lausch, Co-Founderin von CoEffect, Leadership-Expertin und Bestseller-Autorin des Buches Trust Me. Karin ist eine der führenden Stimmen im Bereich Leadership im deutschsprachigen Raum und hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie Vertrauen in Unternehmen und Führungskulturen aufgebaut werden kann. Dieses Thema wird in Zeiten von ständigen Veränderungsprozessen und zunehmender Komplexität immer relevanter. Wir beleuchten im Gespräch, warum viele Unternehmen noch immer in alten, von Misstrauen geprägten Strukturen verharren. Karin beleuchtet zudem, wie wir überholte Kontrollmechanismen hinterfragen und ein neues Verständnis von Führung und Zusammenarbeit entwickeln können. Darüber hinaus gehen wir auf die Herausforderungen ein, die entstehen, wenn Vertrauen fehlt. Insgesamt zeigt sich, dass eine Kultur der Transparenz, Reflexion und Ehrlichkeit einen echten Mehrwert im Unternehmen schaffen kann. Am Ende der Folge gibt es wie immer drei praxisnahe Tipps unserer Expertin, die Führungskräfte in ihrem Alltag unterstützen können, Vertrauen aufzubauen und Führung erfolgreich zu leben. Ich bin Achim Freier von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Du hörst Zufrieden arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
Hallo und herzlich willkommen, Karin Lausch im Zufrieden arbeiten Podcast. Du bist Co-Founderin von CoEffect und im deutschsprachigen Raum als Leadership-Expertin kaum noch wegzudenken, bist Autorin des Bestseller-Buchs Trust Me, und um das wird es heute unter anderem auch gehen. Erstmal herzlich willkommen, Karin Lausch.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Wir haben heute ja das Thema Vertrauen, das ist ja so dein Fokusthema, unter anderem, weil du das Buch darüber geschrieben hast. Was hat dich dazu bewegt, dich diesem Thema zu widmen? Wie hast du das in deine Leadership-Beratung mit eingepflegt? Was reizt dich an dem Thema?
Allein darüber können wir jetzt wahrscheinlich eine Stunde sprechen. Was reizt mich an dem Thema? Also ich habe, glaube ich, zwei Einflugkanäle, über die das Thema mich so gefunden hat oder ich das Thema gefunden habe. Ich weiß das noch nicht so richtig. Der eine Einflugkanal bin ich ganz persönlich. Das heißt, so startet auch das Buch. Ich habe eine ganz eigene Geschichte mit Vertrauen und habe einfach im Leben an bestimmten Situationen gemerkt, dass ich nicht die Person bin, die vor Vertrauensfähigkeit nur so strotzt. Und man könnte jetzt meinen, aus dieser Perspektive habe ich das Buch geschrieben, um jetzt allen mal zu erklären, wie das so funktioniert. Nein, ich habe das Buch eher auch für mich geschrieben und eher aus der Sicht einer Person, die den Struggle damit kennt, wenn es fehlt. Und gleichzeitig auch sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat, wie es aufgebaut werden kann, wenn es fehlt. Denn nur, dass es fehlt, darf irgendwie nicht das Ende der Geschichte sein. Und von daher ist es eine ganz, ganz tiefe eigene Auseinandersetzung. Und ich weiß noch, so nach 2-3 Monaten im Schreibprozess bin ich auch zu meinem Mann gegangen und hatte erst da die Erkenntnis und habe zu ihm gesagt, hey, also klar schreibe ich ein Buch über Vertrauen. Also das ist, es ging gar nicht anders. Aber die Erkenntnis kam eben auch erst so mittendrin. Deswegen weiß ich nicht, wer wen gefunden hat. Das Thema mich oder ich das Thema. Und parallel dazu habe ich in den letzten Jahren ganz, ganz intensiv und viel mit Führungskräften und Unternehmen gearbeitet, in schwierigen Transformationsprozessen, in Veränderungsprozessen, Entwicklungsprozessen. Und ich glaube, wenn ich all diesen Herausforderungen, mit denen Führungskräfte zu mir kommen, wenn ich denen eine Überschrift geben würde, dann sind wahrscheinlich 98% der Themen in der Vertrauensfrage begründet, weil sich da einfach alles zusammensetzt, was die menschlichen Interaktionen betrifft und damit auch die Zusammenarbeit. Und da dachte ich mir, das muss ich mir mal genauer angucken.
Eine deiner Kernthesen, die du so ein bisschen mit auf den Weg gibst, ist ja, dass Vertrauen auch immer wichtiger wird. Liegt das daran, dass es immer mehr Veränderungsprozesse gibt oder Veränderungsprozesse auch niemals enden in Organisationen? Was steckt da dahinter, dass du gesagt hast, es wird immer wichtiger? Liebe Leute, schaut euch das Thema genauer an. Es ist wichtig.
Ja, da gibt es unterschiedliche Gründe. Ja, ich glaube, die Welt wird immer veränderungsfreudiger. So nenne ich es mal, um das positiv zu konnotieren. Und gleichzeitig verändern sich einfach auch unsere Ressourcen, unsere Bedürfnisse und unsere Möglichkeiten, diesem Wandel zu begegnen. Und wenn wir jetzt gucken, dann stellen wir ja, also ganz einfaches Beispiel, wir stellen jetzt fest, wir haben weniger Fachkräfte zur Verfügung, aber wir versuchen gleichzeitig noch so zu arbeiten, wie wir gearbeitet haben, als wir noch ganz viele zur Verfügung hatten. Und da ist es jetzt erstmal nicht verwunderlich, dass unsere Ressourcen irgendwie knapp werden. Wir fühlen uns erschöpft, wir haben irgendwie die Zeit nicht. Obwohl die Arbeitsprozesse verdichteter sind, werden wir nicht produktiver, trotz KI. Das heißt, wir merken irgendwie, dass Sand im Getriebe ist. Und das kommt zum großen Teil auch daher, weil die Art, wie wir arbeiten, immer noch auf den Prinzipien des Misstrauens fußt. Das heißt, die ganze Arbeitswelt, könnte man sagen, funktioniert eigentlich nur nach den Prinzipien von Misstrauen und Kontrolle. Verträge, Rahmenbedingungen, Kontrolle, Tracking. Also das spielt ja eine riesige Rolle. Viele würden es Qualitätsmanagement nennen. Und wir können uns diese Bürokratie und die Fake Work, die dadurch aber entsteht, dass wir so arbeiten und dass wir so ein Verständnis haben, das können wir uns eigentlich gar nicht mehr leisten. Und Bürokratie und auch diese ganzen Tracking-Prozesse sind irgendwann mal ins Leben gerufen worden, weil es da eben funktioniert hat. Heute allerdings arbeiten wir ganz anders. Wir stehen eben nicht mehr in Produktionsbändern und die Arbeit ist nicht mehr linear und einfach und nach Stückzahlen oder Zeit zu bemessen, sondern wir arbeiten hochkomplex, mehrdimensional, multifunktional. Und da schafft diese Kontrolle so viel zusätzliche Komplexität und Zeitverlust und verhindert Produktivität und Innovation, dass uns das einfach schlichtweg vollkommen fertig macht. Und der einzige Weg, das zu verändern, ist, in das Vertrauen zu gehen.
Jetzt kommen ja schon fertige Menschen nachher in die Organisation rein. Die haben ja schon relativ viel erlebt. Also, und ja, also die haben ja schon Erfahrungen gesammelt mit Vertrauen, mangelndem Vertrauen, Misstrauen, das ihnen entgegengebracht wird in ihrem Lebenslauf. Ich stelle mir das als wahnsinnige Herausforderung vor, mit einer Vorprägung, die eher darauf hinarbeitet, dass wir dieses Misstrauensverhältnis haben, die dann nochmal dafür zu gewinnen, mal umzudenken, jetzt setzen wir auf Vertrauen und es sind ganz andere Themen gefragt, ganz andere Schwerpunkte, ganz andere Aspekte von Führung vielleicht auch, um auf das Thema schon mal hinzulenken. Siehst du das auch als Herausforderung? Also müssen wir eigentlich früher ansetzen, wenn wir unsere Arbeit als BeraterInnen richtig machen wollen?
Das ist eine absolute Herausforderung. Ich glaube, deswegen hält der Taylorismus sich auch in unserem Knochenmark so lange, weil er eben immer weiter irgendwie vermittelt wird. Und wir sehen es ja auch jetzt, gerade in der Krise, in Zeiten, in denen wir unter Druck stehen, da hat man ja schon das Gefühl, dass so eine kollektive Panikattacke in der Unternehmenswelt ausbricht. Viele gehen ganz bewusst sogar sehr stark zurück in diese vermeintlich sicherheitsversprechenden alten Vorgehensweisen. Ne? Also Kontrolle und Vorgaben werden wieder mehr, Selbstbestimmung, Sinn erleben und Freiheit deutlich wieder weniger. Das kommt ja alles daher, weil wir letztendlich uns in diesen Strukturen zu Hause fühlen, vielleicht sicherer fühlen und das erstmal auch menschlich ist, dass wir unter Druck und in Panik im Fight-or-Flight-Modus quasi dem Säbelzahntiger gegenüberstehen, dass wir dann natürlich das machen, was wir irgendwie so am besten kennen und was uns am meisten Sicherheit vermittelt. Und ich finde, das ist genau die richtige Frage. Wir müssen eigentlich schon in der ganz frühen Bildung ansetzen mit diesen Dingen. Also beispielsweise, wenn ich auf mich gucke, mein Gott, hätte ich schon in der frühen Schule, in der Grundschule am besten, hätte ich mich da schon mal so mit dem Thema Urvertrauen auseinandersetzen können. Da hätte ich mir aber viel ersparen können. Also ich finde auch Themen wie Glück, Reflexionsfähigkeit, Selbstführung, also wenn wir richtig viel Glück haben, dann kommen wir damit in unserem Berufsleben mal in Berührung. Ich hatte jetzt das Glück, durch meinen Job das sehr früh zu tun, du wahrscheinlich auch. Aber wie viele Menschen haben das nicht? Und eigentlich brauchen wir es alle, weil letztendlich haben wir später vielleicht eine 1 in Mathe, aber sind mit dem Leben und uns völlig überfordert.
Ein Thema würde ich super gerne noch ergänzen, das ist das Thema Kommunikation. Hab ich mich viel mit beschäftigt. Wenn ich das gewusst hätte zu einem anderen Zeitpunkt, wie viel Ärger ich mir erspart hätte an der einen oder anderen Stelle, wäre ich sehr froh. Also wir hätten schon so ein paar Ideen, welche Schulfächer man noch zusätzlich aufbringen könnte. Du hast eben schon einen spannenden Punkt angesprochen, und zwar diese Rückkehr zu alten Verhaltensmustern, Vertrauensmustern. Ne? Man hört von teilweise Großkonzernen, die eigentlich immer die Vorreiter waren, was auch New Work-Bestrebungen anging, die sagen, Leute zurück, Führungskräfte, keine Remote-Arbeit mehr. Das sind diese Effekte, die du meinst, ne? Und woher kommt das? Ist das dieses mangelnde Urvertrauen, was die Führungsebenen dann da haben? Und was macht das mit den Menschen, wenn wir jetzt diese Schritte zurückmachen?
Genau, also ich glaube, es äußert sich gerade auf vielen Ebenen. Es äußert sich beispielsweise in der Kontrolle der Frage, wo wir arbeiten. Also diese ganze Return-to-Office-Debatte, ne, in der die Menschen jetzt wieder in ihrer Freiheit selbst zu entscheiden, deutlich eingeschränkt worden sind. Macht sich aber auch bemerkbar in der Annahme, dass die Menschen eine bestimmte Zeit arbeiten müssten, um eine bestimmte Produktivität zu leisten. Allein das ist ja schon ein Kontrollgedanke, denn erstmal hat Aktivität ja gar nichts mit Ergebnis zu tun. Dann äußert es sich auch in vielen, vielen Debatten, die wir in den letzten Wochen und Monaten geführt haben, über Vier-Tage-Wochen oder all diese anderen Themen. Letztendlich ist es immer so, dass das alles überhaupt kein Thema ist, wie meine Leute arbeiten. Wenn ich ihnen vertraue und sie mir vertrauen, ist es immer erst dann ein Thema, wenn wir uns eben irgendwie nicht vertrauen. Wenn ich also das Gefühl habe, es muss geregelt werden, ich muss das festhalten, ich muss das sehen können, ich muss das kontrollieren können. Und deswegen ist es eben im Grunde genommen immer diese Vertrauens- bzw. Misstrauensfrage. Und das ist zum einen, ja, kann das ein fehlendes Urvertrauen sein von Individuen, ne? Also das Urvertrauen ist ja erstmal was ganz Individuelles, was uns so in unseren ersten Lebensjahren mitgegeben ist. Aber es geht dann ja weiter. Aus dem Urvertrauen bildest du ein bestimmtes Menschenbild. Und vielleicht hat sich dann bei dir manifestiert, dass der Mensch einfach eine faule Socke ist, der oder die nichts macht, wenn ich nicht trete. Ich sage das jetzt ganz bewusst mal so hart, weil das ist ja letztendlich auch die Annahme, die dahinter steckt, auch nach dieser ganzen Ruf nach mehr Leistung-Debatte, in der wir alle jammern, dass wir nicht produktiver werden und die Wirtschaft schrumpft und wir müssten jetzt mal wieder New Work vergessen und so richtig hart reinklöppeln. Das verursacht bei mir immer sofort diesen Gedanken von, wenn ich also die Menschen nicht treibe, hart reinzuklöppeln, dann bewegen sie sich nicht. Das ist ja ein Menschenbild und das Gegenteil wäre ja ein Menschenbild, in dem ich sage, der Mensch hat ein natürliches Interesse daran, einen wertvollen Beitrag zu leisten, wenn er einen Sinn darin erkennt. Also müsste ich mich doch eher fragen, erkennt der Mensch denn einen Sinn? Und das sind zwei sehr unterschiedliche Anschauungen, wie ich eben auf den Menschen gucke. Und dann kommen natürlich meine Erfahrungen noch dazu. Das heißt, ich habe ein Urvertrauen, ein Menschenbild und dann noch die Erfahrungen, die ich im Leben mache. Das Gemeine ist nur, die Erfahrungen, die ich im Leben mache, werden oft geprägt von dem Menschenbild und dem Urvertrauen, das ich habe, denn wenn ich eben glaube, dass Menschen faule Socken sind, werde ich wahrscheinlich auch immer wieder Beweise dafür finden, weil ich die Welt nun mal so interpretiere und meine selektive Wahrnehmung mir immer wieder Bestätigung liefert. Ja, also der gleiche Mensch in den Augen unterschiedlicher Menschen kann eben ganz anderer Mensch sein, je nachdem, durch welchen Filter wir gucken. Und was macht das mit den Menschen, hast du ja noch gefragt. Kontrolle, Vorgaben und fehlendes Sinnerleben machen uns müde, machen uns krank, sind tatsächlich auch der erste systemische Burnout-Faktor. Ne? Wenn man so guckt, was sind Burnout-Faktoren im System, dann ist das immer ausgeliefert sein, keinen Einfluss haben, keine Selbstwirksamkeit, kein Sinn erleben, Wertekonflikte. Das sind also große Erschöpfungsfaktoren, wo es jetzt erstmal auch nicht verwunderlich ist, dass die Leistung nicht steigt und wir nicht produktiver werden. Wir entfernen uns, wir distanzieren uns. Das heißt, die emotionale Bindung, die Gallup jedes Jahr misst, die geht stark zurück. Das kostet uns Milliarden. Allein die deutsche Wirtschaft bis zu 167 Milliarden 2023. Und wir sind natürlich überhaupt nicht innovativ, weil wir gar nicht den Mut haben, in einer so regulierten Welt irgendwelche Risiken einzugehen. Ich würde sagen, das macht das mit den Menschen.
Okay, jetzt haben wir ja schon ein Schreckensbild aufgebaut, sozusagen, an dem wir uns abarbeiten können. Vielleicht gehen wir mal in die positive Richtung. Ne? Du hast ja in deinem Buch so ein bisschen Lösungsansätze mal beschrieben oder zumindest Themen beschrieben, auf die man achten sollte, wenn man das Thema Vertrauen in eine positive Richtung bewegen möchte. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist Trust Me ein Akronym. Wofür stehen die 7 Buchstaben?
Ja, genau. Trust Me ist ein Akronym und steht für, um jetzt mal ein paar Buzzwords zu nennen, Transparenz, Reflexion, Unterstützung, Sinn, von dem haben wir auch gerade schon gehört, Termintreue, Menschlichkeit und Ehrlichkeit. Und das sind einfach nochmal 7 Buzzwords. Vertrauen ist ja auch ein Buzzword erstmal, die dann im Buch aber sehr, sehr praktisch auch wirklich hinterlegt werden an praktischen Arbeitssituationen, um deutlich zu machen, worum geht's denn da jetzt eigentlich? Denn wenn wir immer nur über Buzzwords sprechen, dann kommen wir irgendwie auch nicht so richtig weiter.
Gehen wir mal rein in eins dieser Buzzwords. Thema Transparenz. Ne? Wenn wir sagen, Transparenz wäre ein positiver Aspekt, dann kriegen wir als Reaktion von Führungskräften gespiegelt. Die Mitarbeitenden, wenn die zu viele Informationen bekommen, dann sind die überfordert, dann beschäftigen sie sich mit Themen, mit denen sie sich gar nicht beschäftigen sollen, und die Produktion leidet. Also es gibt sogar Organisationen, teilweise ist es auch begründet in der Tätigkeit selbst. Da gibt es offiziell ausgerufen das Need-to-Know-Prinzip. Ne? Also jeder darf eigentlich nur das wissen, was er braucht, um sein kleines Zahnrädchen zu bewegen. Was würdest du dem entgegnen?
Also mein erster Impuls, wenn ich das dann auch höre, Need-to-Know-Prinzip, ist erstmal, Gott, ist das kompliziert. Das klingt schon nach Mental Load, wenn ich erstmal überlegen muss, mit wem darf ich jetzt eigentlich über was, wann reden, weil wer was wissen darf. Und das ist ja leider nun mal Alltag in Unternehmen, dass das so ist. Auch da schaffen wir wieder viel Komplexität und letztendlich auch Fake Work. Und da kann ich mich jetzt fragen, lenkt das uns nicht viel mehr ab vom Wesentlichen, als wenn jetzt die Menschen einfach die Wahrheit kennen und sich damit mal kurz auseinandersetzen? Dann der zweite Gedanke ist, auch da steckt ja wieder die Grundannahme dahinter, dass der Mensch nicht in der Lage ist, mit Informationen umzugehen. Also ich bin die Führungskraft und ich bin Führungskraft geworden, weil ich kann das, und die Menschen unter mir, ich bin jetzt wieder ein bisschen deutlicher und polarisiere ein bisschen, die sind das nicht, also die können das nicht, die sind nicht in der Lage, und deswegen erzähle ich denen das nicht. Also das ist übergriffig, das ist bevormundend, und da steckt wieder ja der Glaube dahinter in die Unfähigkeit des Menschen. Und das finde ich so ein bisschen paradox, weil wenn wir uns jetzt mal angucken, wie wir sonst so leben, also außerhalb unseres Arbeitskontextes. Ich weiß nicht, wie dir das so geht, aber da habe ich niemanden, der Informationen vor mir zurückhält, damit es mir gut geht und ich meinen Alltag wuppen kann, sondern ich muss irgendwie mit allen Informationen leben, mit den Medien, mit Nachrichten, mit allem, was meine FreundInnen mir erzählen, mit dem, was so passiert, mit glücklichen Phasen, mit unglücklichen Phasen, mit Veränderungen. Wir kaufen Häuser für viele Hunderttausende von Euro und entscheiden das irgendwie auch alleine und kommen auch mit den Folgen klar. Wir erziehen Kinder, wir reisen um die Welt, schaffen wir auch alles. Ich weiß gar nicht, warum wir das bei der Arbeit nicht sollen.
Teile ich komplett die Einschätzung. Das zweite Argument, was man da noch zu hören bekommt, wenn man das Thema Transparenz anspricht, ist die Fragestellung, ja, wenn wir jetzt aber negative Informationen reinbringen, demotiviert das die Mitarbeitenden nicht. Ne? Sagen wir mal, Jahresergebnis ist gar nicht so toll, wie man sich das vorgestellt hat. Das wollen wir ja lieber den Mitarbeitenden gar nicht sagen, sonst sind die weg.
Ja, total. Und ich finde, das ist auch erstmal nachvollziehbar. Also das hat ja auch was von, lass uns mal keinen Wirbel machen, wo es vielleicht auch letztendlich gar nicht so viel Wirbel gibt, weil vieles weiß man ja auch noch nicht. Oder lass uns die Hühner nicht scheu machen, ne? Fällt mir dazu auch gerade ein. Und gleichzeitig auch da entsteht oft, dass wir das dann nicht tun und trotzdem alle irgendwie merken, dass irgendwas im Busch ist. Und du hast ja vorhin gesagt, man möchte den Betrieb nicht stören, das kommt ja auch noch aus dem Taylorismus, ne? Also bloß jetzt nicht den Ablauf stören, die Leute sollen funktionieren, also keine Störungen reinbringen, sehr tayloristisch. Und gleichzeitig, was passiert in der Praxis? Die Menschen merken, irgendwas ist, und dann unterhalten sie sich auf dem Flur und dann entsteht Flurfunk. Das heißt, Flurfunk entsteht nicht dann, wenn die Menschen alle Informationen bekommen, sondern Flurfunk entsteht immer dann, wenn sie das Gefühl haben, da könnte noch irgendwas im Busch sein, was man ihnen nicht gesagt hat. Und dann leidet wieder die Produktivität und dann leidet auch wieder die Glaubwürdigkeit. Das heißt, da bin ich ganz klar und würde immer sagen, radikale Ehrlichkeit zahlt sich aus, weil Menschen, wenn sie wissen, was los ist, ja, das kann sein, dass sie dann mal einen Tag geknickt sind. Ja, ist ja normal. Aber dann kommt auch wieder Führung ins Spiel, die dann sagen kann, ja, und wir sind jetzt füreinander da und ja, lasst uns mal kurz geknickt sein und jetzt lasst uns aber loslegen und jetzt machen wir uns einen Plan. Und jetzt gehen wir damit um. Das hat ja auch was zu tun mit Entwicklung. Also ich kann ja nicht Menschen immer von allem fernhalten, in der Hoffnung, dass sie immer genau so arbeiten, wie sie heute arbeiten. Dann können wir uns alle auch nicht weiterentwickeln. Und ich glaube, das macht nur so viel Menschen Angst, weil es eben so ganz anders ist als das, wo wir herkommen.
Okay, Transparenz haben wir, glaube ich, in der Tasche, ist ein wichtiges Thema. Du hast das Thema Ehrlichkeit schon mit reingebracht. Ich finde den Zusammenhang zwischen den beiden extrem, extrem spannend. Ehrlichkeit, ich glaube, das beschreibst du im Buch so ein bisschen in die Richtung, dass man manchmal auch eine Lüge auf sich nimmt, um andere Leute zu schützen. Und das ist ja vielleicht sogar das positiv gemeinte Motiv hinter einer hinter einer geschönten Aussage, die man im Unternehmenskontext einbringt. Ja. Ne? Also das ist ja schon irgendwie ein Spiel, wo man sich anschauen muss, wie sage ich, das bleibt ja nicht aus. Oder? Also das hat man ja trotzdem schon. Ne?
Ja, im Buch nenne ich etwas, das nennt sich die Schummelfaktor-Theorie. Kommt nicht von mir, aber kommt von einem Professor, der da auch viel tatsächlich geforscht hat in dem Bereich, warum Menschen eigentlich so unehrlich sind. Ne? Also seien wir mal ganz ehrlich, wir Menschen sind einfach auch oft unehrlich. Und das ist genau das, was du sagst. Bei diesen Untersuchungen kam raus, dass ein ganz, ganz großer Motivator für uns, unehrlich zu sein, eigentlich die meiste Zeit, dass es gute Absichten sind. Von daher würde ich sagen, ja, Intransparenz ist oft gut gemeint, aber trotzdem löst sie oft das Gegenteil von dem aus, was wir wollen. Die Gefahr ist, und jetzt komme ich mal mit einem Beispiel auch von meinen Kindern, die Gefahr ist, dass wir den ganzen Mist, den wir da verzapfen, selber glauben irgendwann. So funktioniert der Mensch auch. Das können es jetzt einfacher für uns selber machen, schafft aber noch mehr Komplexität. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn meine Kinder, die sind noch klein, aber schon so in dem Alter, wo man jetzt sagen kann, ihr räumt mal eben auch auf, was ihr hier fabriziert habt. Und dieser Moment, wenn sie dann aufräumen sollen, was sie vielleicht an Lego-Welten im ganzen Wohnzimmer verteilt haben, damit ich nicht auf jeden Stein trete, in dem Moment bekommen sie Bauchschmerzen. Dieses Phänomen hält auch schon eine Weile an. Ich habe darüber auch schon im Buch geschrieben. Und ich würde nicht sagen, dass aus der Sicht meiner Kinder, dass sie mir das auftischen. Ich glaube, die haben wirklich Bauchschmerzen, weil sie das einfach selber glauben, dass sie Bauchschmerzen haben. Und ich glaube, für sie ist Aufräumen einfach auch schon mit einem Bauchschmerz verbunden. Das heißt, die Grenze zwischen einer Lüge und der Unwahrheit oder der Wahrnehmung verschwimmt einfach total schnell. Und das kennen wir vielleicht alle von uns, wenn wir irgendwie auch keine Lust haben, nochmal abends aus dem Haus zu gehen, aber wir sind irgendwo eingeladen und eigentlich wollen wir die Person auch nicht verletzen, weil vielleicht ist das der 40. Geburtstag und es ist total wichtig, dass wir kommen, aber wir sind irgendwie couchig und haben keine Lust und dann sagen wir eher nicht, ich habe keine Lust, ich bin müde, feier doch einen anderen Mal deinen Geburtstag. Sondern wir würden wahrscheinlich sagen, ich habe total Kopfschmerzen, tut mir voll leid. Und jetzt frage ich mich dann immer so, wie viele Menschen haben nach einer Stunde wirklich Kopfschmerzen, weil sie es so sehr wollen. Ja, also wir fühlen uns dann irgendwann auch wirklich elend. Wir entdecken Symptome, die wir vorher nicht gesehen haben, weil wir Menschen grundsätzlich nicht schlecht sein wollen. Und die Schummelfaktor-Theorie besagt genau das. Wir wollen eigentlich immer noch so gut sein, dass wir uns noch im Spiegel angucken können, damit wir uns keine Vorwürfe machen wollen oder müssen. Und deswegen lügen wir immer genau so viel, dass wir es mit unserem Gewissen noch vereinbaren können, was aber eben oft dazu führt, dass wir das Ganze selber glauben und dadurch tatsächlich die Realität verschwimmt. Und das ist im Unternehmenskontext dann auch wieder schwierig.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil es da ja auch unterschiedliche Realitäten gibt. Ne? Jeder hat ja da seine Sicht auf die Thematik. Vielleicht ein schöner Übergang zum Thema Reflexion, weil das ist ja dann möglicherweise der Moment, in dem einem seine eigene Lüge auf die Füße fällt oder wo man sie zumindest mal gespiegelt bekommt. Warum ist das aus deiner Sicht ein wichtiger Aspekt, wenn es um das Thema Vertrauen geht?
Ja, genau. Also ich werde auch oft gefragt, welche dieser Dimensionen von Trust Me, welche wäre denn so die wichtigste? Und ich muss echt sagen, ich glaube, mit der Reflexion fängt schon mal alles Gute an. Ich glaube, dann kommen wir automatisch auch zu den anderen im besten Fall, wenn wir es richtig machen. Aber ja, Reflexion ist ja die Fähigkeit, überhaupt die eigenen Verhaltensweisen und Prozesse und Mechanismen überhaupt in Frage zu stellen. Ne? Das heißt, alles, was wir so tun, wenn wir jetzt nochmal nehmen, dieses Beispiel von der Unternehmensführung, die vielleicht jetzt gerade wieder total in Vorgaben und Prozessen steckt und einfach selber daran glaubt, dass es das Beste ist. Also nicht die Menschen ärgern will, sondern selber daran glaubt, dass das jetzt der Weg ist, um aus der Krise zu kommen, dann ist das ja erstmal selbstverständlich, dass sie so agiert. Und Reflexion würde jetzt bedeuten, dahin zu kommen, dass es nicht mehr selbstverständlich ist. Also die Entselbstverständlichung dieses Verhaltens. Und deswegen ist Reflexion so wichtig, weil was ich nicht sehe, kann ich auch nicht verändern. Wenn solange ich denke, nicht denke, weil ich einfach nicht bewusst handle, sondern eben so handle, wie ich handle, werde ich auch immer so weiter handeln. Und Reflexion ist deswegen für ganze Organisationen so wichtig, um sich überhaupt entwickeln zu können, also um Dinge anders machen zu können, um aus Misstrauen in Vertrauen überhaupt kommen zu können.
Im Buch gehst du ja auf das Thema Retrospektive ein. Aus dem agilen Kontext kommend, haben wir auch eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Im Vorgespräch nur, wenn es jetzt den Hörerinnen und Hörern komisch vorkommt, dass sie es nicht gehört haben, wie wir darüber gesprochen haben. Retrospektive Einweg. Was ich häufiger auch wahrnehme, ist, dass auf höheren Führungsebenen den Menschen auch die Möglichkeit für eine Reflexion in Kontakt mit anderen fehlt. Ne? Ich meine, du bist ja auch in der oberen Führungsebene unterwegs in deinem Beratungskontext. Ganz oft habe ich das Gefühl, die Menschen sind extrem einsam und haben gar nicht die Chance zu reflektieren, weil es in ihrem Umfeld niemanden mehr gibt. Ne? Also auf gleicher Ebene, da ist ja oft auch, dass man sich da nicht eingestehen möchte oder habe ich einen Fehler gemacht oder sonstiges, ne? Um sozusagen sich auf der Ebene zu halten. Und ja, weiß ich nicht, ich habe irgendwann mal gesagt, eigentlich müsste es verpflichtend sein, dass ab einer gewissen hierarchischen Ebene die Menschen einen Coach an die Seite gestellt bekommen, per se, einfach damit sie eine Chance haben, von einer Person, die nicht Teil des hierarchischen Gefüges ist, mal den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Was ist deine Erfahrung damit?
Ja, ich würde das unterstützen auf jeden Fall. Ich erlebe das auch so. Führung macht leider auch immer noch sehr einsam in unserer Arbeitsrealität. Und auch das ist ja noch eine sehr eigentlich veraltete Sichtweise auf die Rolle der Führung. Und das kommt daher, weil Führung oft immer noch nicht Teil des Teams ist, also Teil des eigenen Teams, also irgendwie immer noch außen in der Position. Und zum anderen, weil Führungskräfte miteinander in Unternehmen oder auch übergreifend eben auch eher noch oft in diese Rolle gedrückt werden, vielleicht auch durch die systemischen Erwartungen oder auch durch das eigene Selbstverständnis, weil sie es so kennengelernt haben, ich muss zeigen, dass ich meinen Bereich im Griff habe. Also Schwäche und Verletzlichkeit oder vielleicht auch Fragen und der Bedarf nach Unterstützung, das wird eher nicht so thematisiert. Das heißt, da findet nicht so viel statt zwischen auch Führungskräften oder Menschen in Führung. Und ich würde das total unterstützen. Oft ist es in solchen Situationen auch wieder so selbstverständlich, sich so zu verhalten, wie man das eben tut, dass es nur mit der Spiegelung einer Person außerhalb dieses Systems funktioniert, da überhaupt erstmal dahinter zu kommen, was ich eigentlich selber in der Hand habe und was ich ändern kann.
Die Frage, was diese Einsamkeit von Führungskräften angeht, auch auf der zweiten Ebene, ist ja auch, sehen die sich selbst als Team auf der Ebene? Das ist ja so ein bisschen was in diesem Five Dysfunctions of a Team so stark hervorgerufen wird. Die haben gar kein Team auf gleicher Ebene oft, ne, in der eigenen Wahrnehmung, sondern sie befinden sich da in einem Kontext, in dem sie nur mit den Ellenbogen arbeiten und ihre eigenen Ressourcen verteidigen, wenn man es so ausdrücken möchte. Das wäre ja auch noch ein Ansatz.
Ja, ganz genau. Das meine ich auch mit diesem, die arbeiten eher noch daran, nach außen hin den KollegInnen gegenüber, die auch führen, eher zu symbolisieren, ich habe alles im Griff, als dass sie sich öffnen für die Unterstützung. Ich nenne das immer Leadership Communities. Also gibt es überhaupt im Unternehmen den Ansatz von Leadership Communities, die irgendwie füreinander da sind, voneinander lernen, die ins Sparring gehen und dieses Potenzial nutzen, was sie haben, oder macht da jeder und jede allein? Und ehrlicherweise, die meiste Zeit befinden wir uns noch in Fall 2. Und dabei liegt das größte Potenzial ehrlicherweise zwischen den Führungskräften und nicht in den einzelnen Menschen, die da ihre Rolle ausfüllen. Und ich glaube, da liegt auch sehr, sehr viel, was es uns erleichtert, in das Vertrauen zu gehen. Potenzial, das wir einfach noch viel zu selten anfassen. Ich erlebe das in den Unternehmen, wenn ich das dann tue, was da so freigesetzt wird. Also wenn die auf einmal merken, oh, ich kann ja hier sagen, dass ich was nicht weiß, meine KollegInnen wissen das auch nicht. Oder hey, da ist jemand, der oder die weiß das, super, jetzt ist mir geholfen. Wenn ich mal Workshops mache, in denen ich Menschen in Führung dazu bringe, über ihren Struggle zu sprechen, da wird auf einmal so viel möglich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber dieses Potenzial muss erstmal gehoben werden.
Ja, und mit den ganzen Erfahrungen, die Menschen an dieser Position, die werden ja nicht mit 17 eine Führungskraft auf der Ebene, da steckt ja schon wahnsinnig viel Erfahrung und so wurde es vorgelebt und der Vorgänger hat schon seinen Bereich verteidigt und das ist die Hauptaufgabe und das muss man genauso heben. Das ist natürlich auch eine wahnsinnige Mühle, gegen die man
da große ankämpft. Vorprägung, ja, genau.
Ja. Also einfach noch nicht nur Sozialisation, was wir vorhin schon besprochen haben, aus dem schulischen Kontext, sondern da ist ja auch noch Sozialisation in der Organisation drin. Ne? Kultur ist ja da wahnsinnig stabil in sich. Als weiteren Punkt hast du das Thema Sinn mit aufgebracht. Ich habe schon ein, zwei Podcast-Folgen zu aufgenommen. Da gibt es ja so verschiedene Schulen. Die einen sagen, ja, Unternehmenspurpose ist ein wichtiges Thema. Die anderen sagen, es ist das Sinnerleben nicht beim Einzelnen. Es geht eher um Selbstwirksamkeit. Was leiste ich für einen Beitrag für den Zweck des Unternehmens, unabhängig vom Zweck, ne? Also mein damaliger Gesprächspartner, das war Dr. Ingo Hamm, der hat gesagt, wenn das so wäre, dass der Unternehmenspurpose das einzige Ziel wäre, dann könnte man in der heutigen Zeit für einen Flugzeugbauer oder einen Waffenproduzenten überhaupt keinen Sinn erleben schaffen. Und deswegen, aber ich glaube, da bist du ähnlich aufgestellt, eher bei, dass du das Sinnerleben bei den einzelnen Personen vor Ort.
Ich würde sagen, weder noch, sondern beides, sowohl als auch. Und im besten Fall muss das eben in Einklang funktionieren. Ich glaube, genau das ist es. Also wir brauchen gerade heute auch, wenn wir uns die Bedürfnisse angucken von Menschen, wir brauchen sehr, sehr klaren, kommunizierten Sinn. Also was macht eine Organisation? Und heute geht es ja auch ehrlicherweise, Gott sei Dank, immer mehr darum, was trägt sie auch wirklich bei, also für eine gute Welt, ne? Das ist ja auch schon mal ein Fortschritt. Und gleichzeitig heißt das nicht, dass der Sinn und Zweck der Organisation jetzt irgendwas mit mir macht. Weil mein persönliches Sinnerleben ist eben meins. Und das ist super individuell. Jetzt gibt es aber so ein paar Aspekte, wo wir Menschen sehr ähnlich funktionieren. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, die Quadratur des Sinnerlebens von Nico Rose ist da ein ganz schönes Beispiel. Der beschreibt so vier Felder, wo ich absolut zustimmen würde. Und er sagt eben auch, ja, es geht um den höheren Beitrag. Das ist dann so in dem Sinne der Unternehmenssinn, Purpose, wie auch immer. Dann geht es aber auch um die Sichtbarkeit und Fühlbarkeit des eigenen Beitrags. Was ist denn jetzt, wo spüre ich, dass ich dazu einen entscheidenden Beitrag liefere? Das geht ganz vielen verloren im Moment. Also ich weiß vielleicht, was auf unserer Vision steht, spüre aber überhaupt nicht, wo meine Wirksamkeit ist. Dann habe ich schon keinen Sinn erleben. Dann ist die Kette schon unterbrochen. Dann geht es weiter mit der Selbstwirksamkeit. Also habe ich jetzt auch das Gefühl, ich kann meinen Teil so ausführen, wie ich das eben möchte. Stichwort Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung. Oder gibt mir jemand ständig vor, was ich wie machen soll. Dann habe ich schon wieder keinen Sinn erleben. Da ist die Kette wieder unterbrochen und der Sinn kommt nicht bei mir an. Und Nummer vier ist die Zugehörigkeit. Wenn ich also in einem Unternehmen bin und das alles funktioniert, aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, ich bin Teil des Teams, ich habe keine tragfähigen Beziehungen, ich werde nicht gehört, nicht gesehen, ich fühle mich nicht zugehörig, dann habe ich auch ein stark vermindertes Sinnerleben. Und das, finde ich, sind wirklich vier Felder, an die man sich sehr gut halten kann und an denen man sich auch sehr gut orientieren kann. Und man versteht auch relativ schnell, warum es halt nicht reicht, einmal im Jahr die Strategie bei einer großen Präsentation runterzubeten und dann zu glauben, dass alle Menschen jetzt verstanden haben, warum sie motiviert sein sollen.
Wenn wir jetzt mal reingehen, okay, wir nehmen deine sieben Aspekte, haben die so ein bisschen auf dem Schirm, haben wir ja immer noch dieses Gefühl bei den Führungskräften, dass, wenn sie jetzt auf Vertrauen setzen, dass sie da dieses angelernte Gefühl des Kontrollverlusts haben. Was kann man denen mit auf den Weg geben? Also was wären so der Push in Richtung des ersten Schrittes, mal diesen Mut zu haben, loszulassen? Weil das ist wirklich was, viele Führungskräfte wollen das und sagen, ich möchte gerne, dass da mehr Entscheidungen getroffen werden, auch um ihre eigenen Schreibtische ein bisschen leerer zu bekommen. Also da ist ja auch ein Eigeninteresse da, aber sie schaffen es nicht. Zum Teil, weil es ihr eigenes Thema ist, was sie lieben, das ist wie so das kleine Kind, das will man nicht aus den Händen geben. Was würdest du dir mitgeben?
Ja, das will man nicht aus den Händen geben, ist, glaube ich, so das eine. Und das andere ist ja auch oft, funktioniert dann vielleicht nicht so, das aus den Händen geben, wie ich das jetzt erwartet habe. Es wird vielleicht nicht so schnell genommen oder nicht so gut genommen und schon bin ich wieder dabei, reinzuspringen. Ne? Also es ist ja auch eine große Verführung, das immer wieder zu tun. Und gleichzeitig sorge ich dann auch immer wieder dafür, dass es nicht genommen wird. Ne? Also ich sage mal, Verantwortung wächst, wenn man sie teilt. Da muss erstmal Platz gemacht werden, damit jemand anders auch Lust hat, Verantwortung zu nehmen. Und deswegen finde ich das eine schöne Frage. Ich merke so in der Praxisarbeit, dass es erstmal eine große Veränderung schafft, wenn wir auch mal auf Kontrolle anders gucken. Also wir sind immer schnell dabei zu sagen, die Menschen müssen kontrolliert werden, weil... Und das hat so ein bisschen was von Kontrolle ist was diejenigen provozieren, die kontrolliert werden. Also es entsteht ein Bedarf, weil das andere nicht hinkriegen. Und ich mache dann immer gerne bewusst, dass das nicht so ist, sondern dass Kontrolle ein Bedürfnis ist von denjenigen, die eben kontrollieren. Also es ist erstmal eine Bedürfnisbefriedigung. Das finde ich ganz, ganz wichtig, nochmal so zu rahmen. Weil wenn ich weiß, ich habe dieses Bedürfnis und ich befriedige das jetzt, dann habe ich auch einen anderen Einfluss, statt immer zu sagen, ja, aber die anderen kriegen es ja nicht hin. Ich muss das ja machen. Nein, ich bin dem nicht ausgeliefert. Das finde ich ist so der erste Schritt. Und der zweite ist ehrlicherweise für mich dann, damit sehr transparent und ehrlich, wir hatten das vorhin, direkt mal im Team auch umzugehen. Also, ich mache sehr gute Erfahrungen in der Arbeit mit Führungskräften damit, dann auch Verletzlichkeit zu zeigen und zu sagen, Leute, ich habe da für mich was rausgearbeitet, ne? Und wenn wir jetzt so gucken auf unsere Zusammenarbeit, ich weiß, ich habe ein großes Kontrollbedürfnis, ich habe ein großes Bedürfnis, schnell in die Prozesse reinzugehen und eigentlich möchte ich das gern ändern und ich würde mit euch gern mal überlegen, wie können wir das machen. Das hat so eine große Wirkung, das verändert gleich ganz viel, weil A, ich gebe jetzt schon Verantwortung ab, nämlich ich gebe schon Verantwortung für das Problem ab, ich muss es nicht alleine lösen, super, wir lernen am lebenden Beispiel. Zweitens hat das Team richtig gute Ideen, weil die wissen ja am besten, wie doof sich das anfühlt, wenn ich die Kontrolle nehme. Die haben bestimmt gute Ideen, wie man das anders machen kann. Und drittens, sie wollen mir helfen. Ich kriege positive Unterstützung, weil ich mich verletzlich zeige. Es schafft also auch noch ein höheres Bonding zwischen dem Team und der Führungskraft. Und jetzt sagen 3 von 10 Menschen in Führung, ah, das kann ich ja nicht machen, weil dann leidet meine Autorität oder sie nehmen mich nicht mehr ernst oder. Und dann würde ich immer sagen, ja, geh das Risiko doch mal ein. Was ist die Alternative? Ne? Also ich glaube, die Kosten sind höher, wenn man es nicht macht.
Es gibt ja trotzdem immer noch Momente, wo man dann das Gefühl hat, okay, da wird mein Vertrauen missbraucht. Und ich glaube, das ist eine riesen Krux, weil man sieht dann, eine Person missbraucht das Vertrauen und hat darauf den Fokus. Und man hat nicht den Fokus drauf, okay, 9 Personen bestätigen permanent mein Vertrauen, weil ich mich voll auf sie verlassen kann und sie alles, was wir vorhin unter Trust Me uns angeschaut haben, weil da alles funktioniert. Und dann ist der Fokus sofort auf dieser einen Person und man führt das nächste Kontrollinstrument ein, ne? Stückzahlen, Messungen, keine Ahnung, was es alles dann gibt. Ich meine, kontrollieren schon, wenn wir in Organisationen reingehen, auch unser Kernprodukt ist ja im Prinzip irgendwie eine Messung und der Bedarf und der Wunsch, Dinge zu messen, um daraus Aussagen abzuleiten, ist ja wahnsinnig, wahnsinnig groß. Jetzt habe ich mich ein bisschen verzettelt. Den Punkt, den ich machen wollte, ist, wie gehe ich damit um, wenn ich das Gefühl habe, bei einer Einzelperson mein Vertrauen missbraucht.
Ja, ich finde das wichtig, auch da wieder zu verstehen, wie funktionieren wir Menschen. Also wenn wir das verstehen, dann sind einfach Dinge oft leichter zu beantworten. Und ich glaube, dazu ist es gut zu wissen, dass wir alle erstmal auch so einen gewissen Negativity-Bias haben. Das heißt, wenn wir einmal enttäuscht werden, dann wiegt das einfach schwerer, als wenn wir 9-mal erfreut werden oder bestätigt werden in unserem Vertrauen. Genauso wie eine negative Rezension irgendwo leichter geschrieben wird, als wenn man zufrieden war und sie wird auch mehr gelesen und sie bleibt auch mehr hängen und so weiter. Und das ist ja auch das Beispiel, mit dem ich im Buch arbeite, ne? So dieses Prinzip, wenn ein Mensch dich enttäuscht, möchtest du dann eigentlich 9 andere dafür bestrafen, dass dieser eine Mensch dich enttäuscht hat. Ich finde, das wirkt schon mal. Und in der Führung ist es ja nun mal auch so, dass wir uns oft fragen müssen, wie haben wir das jetzt gemeinsam erzeugt? Also würde ich wieder einen Schritt vorher anfangen und nicht gleich sagen, die Person hat mein Vertrauen enttäuscht, die ist jetzt blöd und jetzt muss ich hier härter durchgreifen, damit mir das nicht nochmal passiert, weil ich bin hier das Opfer. Das ist ja erstmal die Rahmung, in der wir dann oft unterwegs sind. Das heißt, ich setze dann ganz gern da an, nochmal zu gucken, wie ist das denn entstanden? Und ich hatte beispielsweise vor kurzem eine Teamentwicklung von unterschiedlichen Führungskräften in einem Unternehmen. Die waren sich alle, ich mache mal einen kurzen Ausflug, dauert aber nicht lang, die waren sich alle super einig, dass die junge Generation keine Verantwortung übernehmen will. Das war das Problem. Und das ist wirklich in mehreren Gruppenarbeiten ist das so gefallen, diese Annahme. Und ich habe dann irgendwann gesagt, woran macht ihr das fest? Es fällt mir gerade auf, woran macht ihr das fest? Und plötzlich kamen 10, 12 unterschiedliche Thesen zum Vorschein, aber eigentlich hatte keiner irgendeine Ahnung. Es hatte sich einfach so als Annahme verbreitet. Das heißt, wir sind schnell in der Annahme und ich habe dann mal geguckt, was könntet ihr denn tun, damit die junge Generation aus eurer Sicht Verantwortung übernimmt, was ihr noch nicht getan habt. Und genau das würde ich mich auch fragen, wenn ich das Gefühl habe, jemand hat mein Vertrauen enttäuscht oder missbraucht, ist ja noch ein härteres Wort. Ich würde erst mal gucken, wie haben wir das gemeinsam erzeugt? Wie sind wir zu diesem Punkt gekommen? Also, was habe ich denn überhaupt erwartet? Ist ja schon mal eine super Frage. War mir das eigentlich vorher schon klar, dass ich das erwartet habe? Oder bin ich jetzt einfach enttäuscht, weil ich was erwartet habe, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es erwartet habe? War der anderen Person eigentlich klar, was ich erwartet habe? Man würde sich wundern, wie wenig oft das passiert, weil Erwartungen meist implizit bleiben und sehr, sehr selten explizit gemacht werden. Hat die andere Person eigentlich jemals zugestimmt, dass sie diese Erwartungen erfüllen will und kann? Und habe ich ihr jemals die nötige Unterstützung angeboten und dann auch sie umgesetzt, damit sie es kann? Wenn ich diese vier Fragen beantworte, dann können die Antworten sehr interessant sein. Und dann kann ich mich nochmal fragen, ist mein Vertrauen wirklich enttäuscht worden oder missbraucht worden? Das sind große Worte. Oder haben wir das gemeinsam erzeugt und können beide daraus lernen und es beim nächsten Mal besser machen? Weil wie immer im Leben, in der menschlichen Interaktion, ist nicht nur ein Mensch das Problem.
Okay, finde ich gute Ansätze, auch gute Fragen. Die nehme ich mir auf jeden Fall schon mal mit raus als Takeaway. Eine andere Frage ist, jetzt ist es passiert, der Führungskraft, sie hat das Vertrauen, sage ich mal, zumindest dafür gesorgt, dass es in Frage gestellt wird. Ne? Wir haben immer so ein bisschen das Bild im Kopf, Vertrauen ist ein relativ vulnerables Produkt oder Konstrukt und es dauert lange, das aufzubauen und dann braucht man eigentlich nur einen kleinen Ausfallschritt und dann hat man das Ganze wieder eingerissen, das Kartenhaus, wenn man das mal als Beispiel nehmen möchte. Was würdest du einer Führungskraft raten, der das passiert ist? Ne? Das passiert ja, es passiert einfach. Ne? Passiert mir, passiert, glaube ich, anderen Führungskräften ganz genauso und man merkt, oh, da ist jetzt das Vertrauen aber in Frage gestellt. Was macht man?
Und da würde ich als erstes sagen, Vertrauen ist eben nicht dieses vulnerable, fragile Konstrukt, von dem wir sagen, es muss ewig aufgebaut werden und mir bewiesen werden und das muss man sich verdienen. Das ist auch wieder sehr ein Produkt unserer Welt, die eben sehr auf Misstrauen ausgelegt ist. Ne? Also wir geben die Verantwortung dafür, ob wir vertrauen können, gerne raus. Na, also andere müssen sich das verdienen, dass wir vertrauen. Ich hatte wirklich mal eine Führungskraft, deren Führungskraft ihr in die Zielvereinbarung geschrieben hat, sie müsse ihr Vertrauen gewinnen. Das muss man sich mal vorstellen. Das fand ich schon wirklich sehr grenzwertig. Ich habe danach die Führungskraft gecoacht. Und das funktioniert überhaupt nicht. Weil wir haben ja vorhin schon gesagt, wir beurteilen Menschen ja immer durch unseren Filter. Das heißt, ob du jetzt vertrauenswürdig bist, da kann ich nicht warten, dass du mir das beweist. Weil wenn jetzt hier eine dritte Person wäre, die hat ein ganz anderes Urvertrauen, ganz anderes Menschenbild, ganz andere Erfahrung gemacht, der musst du vielleicht gar nichts beweisen. Die ist so im Vertrauen, dass die sagt, Achim, würde ich sofort mein Haus überschreiben. Ich mit meinem Urvertrauen und meinem Menschenbild und meiner Prägung, die eher sehr hart dafür arbeiten musste, ins Vertrauen zu kommen, ich würde ja, wenn ich nicht reflektiert bin, vielleicht sagen, also Achim muss erstmal hier mir irgendwie, den muss ich erstmal 2 Jahre kennen, damit ich den überhaupt einschätzen kann. Da muss er mir mindestens 5-mal beweisen, dass er das irgendwie auch verdient und muss seine Arbeit richtig gut machen. Und er muss überhaupt erstmal 5 Fragen richtig beantworten, damit ich weiß, ob er kompetent ist. Und ich muss ja erstmal wissen, ob der es überhaupt gut mit mir meint. Das heißt, ich muss erstmal mit 3 anderen Personen sprechen, ob er nicht schlecht über mich gesprochen hat. Also ganz andere Herangehensweise. Aber du bist ja der gleiche Mensch. Du hast damit erstmal überhaupt nichts zu tun, sondern das ist nur die Erlebenswelt und die selektive Wahrnehmung von 2 Personen. Das heißt, ich trage die Verantwortung dafür, wem ich vertraue initial. Ich kann nicht warten, bis ich jemanden kenne oder bis irgendwas bewiesen ist. Und deswegen ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, Vertrauen ist eine Entscheidung. Die kann ich sofort treffen, von jetzt auf gleich, ohne dass ich jemanden kenne. Ich setze mich ja auch bei RechtsanwältInnen rein und erzähle meine halbe Lebensgeschichte, weil ich darauf vertraue, dass sie mich gut beraten. Ich lasse mich medizinisch versorgen von Menschen, die ich auch nicht kenne, die mir auch noch nichts bewiesen haben. Aber ich vertraue halt irgendwie darauf, dass das die besten FachexpertInnen auf ihrem Gebiet sind. Und wir wären schon viel, viel weiter, wenn wir das auch mit unseren eigenen Mitarbeitenden mal ausprobieren würden. Das kann ich sofort von jetzt auf gleich und auch immer wieder, auch wenn mein Vertrauen enttäuscht wurde, umsetzen. Man wundert sich, wie gut das klappt. Und erst danach geht es darum, ob dieses Vertrauen dann bestätigt wurde und ob es weiter wachsen kann. Ja, aber initial kann ich nicht darauf warten, dass jetzt erstmal jemand so richtig gut arbeitet, bis ich dann sage, jetzt hast du dir mein Vertrauen verdient. Da müssen wir echt weg von.
also die Empfehlung wäre jetzt erstmal als Führungskraft ein bisschen in Vorleistung zu gehen, was Vertrauen angeht und das als eigene Entscheidung zu sehen, vertraue ich oder vertraue ich nicht. Ne?
Also genau, und weil Vertrauen eben auch so ein reziproker Vorgang ist, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich gebe was und bekomme was, wir müssen das geben. Wir kommen aus so einer Welt, in der die Führungskraft immer die ist, der man was beweisen muss. Und ich würde immer sagen, die Führungskraft ist eigentlich die, die ganz viel geben muss. Die schafft das Fundament dafür, dass überhaupt Dinge passieren. Und wir wissen aus der Wissenschaft, dass Menschen sich viel, viel besser entwickeln, wenn man ihnen von vornherein vertraut und ihnen etwas zutraut, während sie sich schlechter entwickeln, wenn man das nicht tut. Wir haben also einen unmittelbaren Einfluss auf die Entwicklung von Menschen mit dieser Entscheidung, die wir da treffen.
Ja, das sollte ja schon ein Anreiz sein, weil das ist ja echt das Interesse, was die meisten Führungskräfte hoffentlich tief in sich tragen, dass die Menschen, für die sie in irgendeiner Form auch Mitverantwortung übernehmen, dass die eine gute Entwicklung haben. Karin, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit. Du hast eben fast schon so ein schönes Schlusswort gesagt, da wollte ich fast schon abbrechen. Wir fragen immer am Ende unserer Session nach drei Tipps, die du in deinem Fall Führungskräften mit auf den Weg geben würdest, die das Thema Vertrauen in ihrem eigenen Verantwortungsbereich weiter nach vorne bringen möchten. Gerne so drei niedrig hängende Früchte, was so jeder machen kann, ohne einen externen Coach, Begleitung, sonstiges.
Ja, dann würde ich sagen, also wenn es niedrigschwellig sein soll, würde ich sagen, stell dir mal die Frage, wem du zuletzt nicht vertraut hast und warum. Würde ich mal, woran hast du es festgemacht und warum? Dann nimm dir vor, in der kommenden Woche jemandem ganz bewusst mehr zuzutrauen, als du es also vorher vielleicht getan hast, vielleicht sogar als die Person es selbst tut, und mal zu gucken, was passiert. Das wäre Nummer 2. Und Nummer 3, sprich transparent darüber mit deinem Team, wie ihr zukünftig mit mehr Vertrauen reflektieren könnt, wie ihr arbeitet. Das kann eine Retrospektive sein. Vielleicht findet ihr aber auch noch ganz andere Ideen, die zu euch passen. Aber initiiere diesen Raum im Team und teil mal mit deinem Team Ideen, wie ihr eure Arbeit und eure Zusammenarbeit besser reflektieren könnt, um das Vertrauen im Team zu stärken und über Dinge offener zu sprechen. Ich finde, das sind drei ganz niedrigschwellige Dinge, die kosten nichts, aber die bewirken ganz viel.
Vielen Dank für deine spannenden Beiträge. Wer sich für das Thema interessiert, gerne natürlich in Karins Buch reinlesen. Vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag und hoffe, wir bleiben.
Auf jeden Fall. Danke für das tolle Gespräch.
Das war Zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast@consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.